Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind mittendrin in unserer Review-Zeit und beschäftigen uns mit den einzelnen Divisions. Haben jetzt schon mehr als die Hälfte, schon insgesamt 5 Stück haben wir uns schon mit beschäftigt diese Woche unter den NFC East, davor die Woche mit den jeweiligen East und West und South Divisions der AFC und der NFC. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal gerne reinhören. Heute ist die AFC East dann die Division, die Patriots quasi seitdem Tom Brady und Bill Belichick zusammenarbeiten, dominieren, wie sie eigentlich wollen. Deswegen müssen wir heute drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlendorf, das meine natürlich wie immer ich allein, da bin ich zu einem Experten eingeladen, das liebe Florian Schmidt. Hallo Florian.
Hallo Sebastian.
Ja, Florian, lass uns mal mit dem Team anfangen, wo wir Vollsaison ausgegangen sind. Die gewinnen kein einziges Spiel, die betreiben Tanking, wie es möglichst geht. Tanking for Tour war damals der Hashtag. Am Ende stehen wir jetzt da mit 5-11 und ja, wir können irgendwie sagen, so ein richtiges Tanking von den Dolphins war es jetzt dann irgendwann nicht mehr zwischendrin.
Nee, irgendwie hat man sich nach der Hälfte der Strecke überlegt, nee, das mit dem Tanking kommt vielleicht doch nicht so geil an. Jetzt spielen wir doch nochmal ein bisschen vernünftig. Im Endeffekt ist es irgendwo eine ärgerliche Saison gewesen für die Dolphins. Man hat angefangen, hat reihenweise verloren. Josh Rosen wohl währenddessen komplett verbrannt. Und dann kam irgendwann Fitzpatrick rein. Und auf einmal, ja, hat man angefangen, doch ab und zu mal ein Spiel zu gewinnen und hat sich so im Endeffekt um eine, ja, bessere Draftposition gebracht. Irgendwie schwierig, das Ganze einzuordnen, finde ich.
Das finde ich auch. Man hatte irgendwie so das Gefühl, okay, ey, man möchte irgendwie alles verlieren, aber dann hat irgendwie der Lockerung gesagt, hey, irgendwie wollen wir auch mal ein paar Spiele gewinnen, so ein bisschen. Und deswegen hat man sich da so ein bisschen umentschieden und ja, steht jetzt mit so einem Record da, was auch irgendwie nicht so halb ist und nichts Ganzes ist, denn eigentlich hast du nicht so super viel Talent. Du hast einige Spiele abgegeben, wie den Dinkel Fitzpatrick, der durchaus so ein Gesicht für die Zukunft hätte sein können. Auch ein Larry Tunsil, ein starker Left Tackle, hat man auch entsprechend für Picks abgegeben. Damit kann man jetzt natürlich dreimal picken in der ersten Runde in diesem Jahr, aber trotzdem, ja, es bleibt irgendwie so eine Saison mit Spielern, wo du denkst, okay, man hat jetzt schon ein bisschen einfach nur geschaut, glaube ich, wen kann man jetzt halten, mit wem kann man jetzt weitergehen in die kommende Aufbauzeit und mit wem kann man sagen, okay, goodbye, see you later. Oder see you never again vielleicht.
Ja, wahrscheinlich eher see you never again. Denn wirklich viele Spieler waren da meiner Meinung nach nicht dabei, wo man sagt, okay, die möchte ich langfristig in meinem Roster haben. Wenn ich mir so über die Offense Gedanken mache, fällt mir eigentlich nur Devontae Parker ein, der in meinen Augen echt eine gute Saison gespielt hat, seitdem Fitzpatrick wieder Zügel in der Hand hatte. Ansonsten war es das eigentlich schon fast auf der offensiven Seite des Balles. Defensiv gut hat man mit Xavier Howard einen starken Cornerback, mit Christian Wilkins den First-Round-Pick des letzten Jahres, der auch gar nicht so schlecht war, fand ich. Und ja, abseits von dem kommt da auch schon gar nicht mehr viel. Also es ist einfach ein Team mit unfassbar vielen Baustellen. Und ich hätte ehrlich gesagt nach der Mitte-Saison nicht damit gerechnet, dass man tatsächlich noch es schafft, aus den Top 3 rauszurutschen in der Draft-Order. Und ja, das könnte ja, stand teuer werden. Ja.
Genau, es könnte auf jeden Fall teuer werden, denn damit ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zum Thema, womit man sich beschäftigen muss. Thema Quarterback. Du hast angesprochen, Fitzpatrick hat übernommen von Josh Rosen, den man sich während des Drafts geholt hatte von den Arizona Cardinals letztes Jahr. Und wie gesagt, man hat Rose nicht starten lassen, ihn so ein bisschen verbrannt, ist jetzt mit Fitzpatrick in die Saison gegangen, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wir kennen ja Fitzpatrick, aber ist halt auch nicht so die langfristige Lösung. Und jetzt mit der Position, Florian, bist du eigentlich auch so ein bisschen raus von den absoluten Top-Quarterbacks dir zu nehmen. Also haben sich die Dolphins vielleicht so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, beziehungsweise was machen sie jetzt auf der Quarterback-Position an sich?
Ja, ich denke schon, dass man sich da irgendwie selber ein Beinchen gestellt hat auf dem Weg zum einem möglichen Top-Prospect. Ich muss gerade noch mal schauen. Ich glaube, sie picken an 4 oder 5. Aber ist auch gerade egal. direkt dahinter picken die Chargers und die Panthers. Ich glaube umgekehrt erst die Panthers, dann die Chargers. Und man hat da einfach drei QB-needy Teams oder wo man sagt, dass sie eventuell über einen QB nachdenken können. Und davor haben wir mit den Redskins und den Lions eben zwei Teams, die nicht unbedingt einen Quarterback nehmen müssen und sich dann ganz entspannt während der Draft zurücklehnen können. Werden sich anschauen, wie wahrscheinlich die Bengals Joe Burrow nehmen. Und dann, ja, kann man mal abwarten, was das Trio da hinter einem macht, ob irgendjemand tatsächlich einen Move macht, um sich Tua Tagovailoa zu sichern. Wenn Tagovailoa dann vom Board geht, vielleicht noch mit einem Uptrade, ist der nächste QB dann wahrscheinlich Justin Herbert auf dem Board. Auch da ist aber dann nur einer da für zwei Teams. Also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass mindestens eins der angesprochenen drei Teams, also Dolphins, Chargers, Panthers, nach oben traden wird, um sich dann wirklich Tagovailoa sichern zu können. Alles andere würde mich doch überraschen, muss ich sagen.
Würde mich definitiv auch, wenn wir uns mal gucken, die Teams, die vor mal den Miami Dolphins picken, an eins die Bengals, du hast schon angesprochen, und dann mit zwei die Redskins, drei die Detroit Lions und vier die New York Giants. Alles ich Teams, die schon Quarterback haben und nicht unbedingt im Markt sind. Und natürlich hast du dann mit den Dolphins, Chargers, Panthers, du hast angesprochen, einige Teams, die auf jeden Fall darüber nachdenken sollen, sich einen Quarterback für die Zukunft zu holen, zumal es ja eine sehr starke Quarterback-Klasse ist. Also kann es natürlich dann schon gefährlich sein. Natürlich, man hat drei First-Round-Picks, das kann auf jeden Fall helfen, aber natürlich auch nicht das Ziel, dass du dann quasi deine First-Round-Picks, die du dir selbst eingesammelt hast, um damit das neue Team aufzubauen, die abzugeben, um dein Quarterback zu holen, nur weil du während der Saison zu viele Spiele gewonnen hast. Also ja, das ist sehr blöd gelaufen für die Dolphins im Endeffekt.
Ja, es war irgendwie, wirkte so ein bisschen wie nicht ganz zu Ende gedacht.
Ja, glaube ich, kann man definitiv so sagen. Was machen wir mit Brian Flores, Florian? War sein erstes Jahr als Headcoach bei den Miami Dolphins. Wie war so dein Eindruck von ihm?
Puh, finde ich schwierig, das nach diesem Jahr zu beurteilen. Er hatte wirklich einen Roster, der Entschuldigung, auf jeglichen Positionen irgendwie Talent vermissen ließ. Also ich glaube kaum, dass andere Coaches damit so viel mehr rausgeholt hätten. Und insofern würde ich einfach sagen, wir gucken uns das noch ein oder zwei Jahre an, schauen, wo geht die Reise hin. Denn so lange brauchen die Dolphins auf jeden Fall noch, um wieder ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Und wenn man dann in zwei Jahren einen talentierteren Roster hat und sagt, nee, du, das ist es doch nicht, dann kann halt ein potenzieller neuer Coach direkt mit einem vernünftigen Roster einsteigen. Deswegen denke ich, ist es Quatsch, da jetzt irgendwie zu drüber spekulieren, ob man Brian Flores entlassen sollte oder nicht.
Das denke ich auch. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das jetzt schon zu bewerten, aber wird auf jeden Fall natürlich jetzt gefragt, sind dann das neue Team zusammenzuformen. Denn wenn man mal guckt, Capspace ist genug verfügbar, 88,1 Millionen. Man hat diesen Sommer 15 Free Agents. Und ich habe mir mal geguckt, was sind denn so die relevantesten? Und ich bin ehrlich, Florian, ich habe da nicht so viele wirklich gute Namen gefunden. Klar, man hat einen Aqib Talib, aber ich glaube nicht, dass man ihn halten wird. Das erste noch vielleicht ein Evan Böhm oder ein Win Spiegel, aber selbst die kann man drüber nachdenken, zu gehen zu lassen, wenn man einfach so viel Geld hat, was man in Spieler investieren kann.
Ja, absolut. Also das, was da jetzt Free Agent wird bei den Dolphins, ja, das sind alles kein Startermaterial, um mal ehrlich zu sein. Aqib Talib hat man ja nur von den Rams geholt, weil man dafür noch einen Pick mit dazu bekommen hat und die Rams dringend Capspace loswerden mussten. Den wollte man also nicht wirklich haben wegen seiner Leistung auf dem Feld, sondern einfach nur, weil es einen extra Pick dafür gab. Evan Böhm, ja, vielleicht kommt der nochmal zurück. Und ansonsten, ja, muss ich ehrlich gestehen, da sind einige Spieler dabei, von denen ich noch nie gehört habe.
Ich auch.
Was auch nicht so, was nicht so oft vorkommt. ja, aber dementsprechend hat man halt auch den meisten Capspace der Liga und ja, kann den sogar noch ein bisschen erhöhen, wenn man so mal schaut, wer sind denn aktuell die Topverdiener. Da fällt vor allem ein Albert Wilson ins Auge, der knapp 10 Millionen oder 9,5 Millionen bekommt. Davon aber nur noch 1 Million oder 1,3 Millionen garantiert hat. Da könnte man noch ein bisschen Platz schaffen, wenn man auf eine Riesen-Shopping-Tour gehen sollte. Und ja, ansonsten sind da auch gar nicht so viele Spieler dabei, die wirklich viel Geld verdienen. Ich finde das faszinierend. Die Dolphins haben ganze drei Spieler im Roster, die in der nächsten Saison einen Caps-Hit von über 10 Millionen haben. Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich sagen, das ist mit weitem, weitem, weitem Abstand die geringste Zahl in der ganzen Liga.
Ja, müssen wir mal genau gucken, aber ich habe es auch noch nicht so häufig gesehen und ich habe ja schon einige Capspace und einige Reviews gemacht, deswegen denke ich nicht, dass es da so viele Teams gibt, die dann über ähnlichen wenig Spieler verpflichten, die entsprechend so viel Geld dann natürlich verdienen. Und lass uns gleich mal so ein bisschen zum Thema Needs kommen. Florian, natürlich haben wir schon das Thema Quarterback angesprochen, aber ich denke, glaube ich, ja, sagen wir so, die Dolphins können wahrscheinlich auf jeder einzelnen Position neue Qualität brauchen und gerade wenn sie sich einen neuen Quarterback holen sollten, wenn es Tour ist, wird mit Sicherheit dann ganz oben stehen, dass man sich eine vernünftige O-Line aufbaut, damit man den Tour einfach schützen kann, weil er ja auch schon ein bisschen verletzungsanfällig im College gewesen ist.
Ja gut, Tour hat jetzt die eine schwerere Verletzung gehabt. Ich glaube, das war einfach Pech. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt von Verletzungsanfälligkeit sprechen kann. Aber im Prinzip hast du natürlich recht. Man muss schauen, dass man die Offense irgendwie auf die Reihe bekommt. Dazu braucht es auf allen Positionen Hilfe. Und ja, also ich würde, also wirklich, man kann einfach auf jeder Position in der Offense, in der Line, Receiver einfach sagen, ey, guck dir die besten Free Agents auf der Position an, unterhalte dich mit allem und nimm alles, was du irgendwie bekommen kannst, so gefühlt. Außer natürlich auf Running Back, da nimmt man nämlich besser einen Spieler aus dem Draft, weil sonst wird er zu teuer.
Genau, auf jeden Fall. Die Running Backs dieses Jahr haben auch jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, um zu denken, ja, den müssen sie definitiv halten, sondern da war wirklich wenig Qualität da, aber da kann man durchaus in den späteren Runden jemanden vielleicht finden. Weil auch gerade der diesjährige Draft sehr, sehr stark ist mit Offense-Player. Wenn wir mal gucken, 13 Picks haben sie aktuell, 5 in den ersten 2 Runden. Ist natürlich dann auch natürlich prädestiniert, Florian, um dann auch ja die Offense entsprechend zu stärken, gerade mit einem starken Wide-Receiver-Draft dieses Jahr.
Ja, das denke ich auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Dolphins sich auch auf Receiver bedienen werden. Also so ein Prototyp-Draft für mich wäre ein Offensive-Tackle, ein Receiver und halt den Quarterback. Wenn man ihn den Quarterback halt bekommt, ohne einen extra First-Round-Pick dafür abzugeben, was ich mir eigentlich als schwierig vorstelle. Aber das wäre so die grobe Richtung, in die ich gehen würde. Die Receiver-Class ist halt echt brutal stark dieses Jahr. Offensive Tackle ist auch ganz okay, denke ich. Running Back kann man dann Runde 2, 3, 4 drüber nachdenken. Auch da gibt es dieses Jahr ziemlich viel Talent. Also eigentlich ist es eine ideale Draft-Class für die Dolphins, weil es offensiv einfach so viel Talent gibt. Ja, dass man sich da auf vielen Positionen, denke ich, doch verstärken wird können.
Genau, dann wird es auf jeden Fall darum gehen, das zu stärken und dann kann man dann vielleicht gucken, wenn es halt relativ offensive-lastig Draft ist, dass man dann vielleicht so defensiv dann so ein bisschen mehr in der Free Agency anzugehen. Denn auch natürlich dort gibt es einige natürlich Themen, die man sich beschäftigen muss. Also da gibt es auf jeden Fall auf jeder Position einiges zu tun für die Miami Dolphins, die wie gesagt mitten im Umbruch stecken und da ist man natürlich sehr, sehr gespannt auf, was dann die Überlegungen dort sein werden in Miami im Sunshine State. Und natürlich schauen wir dort genau drauf, machen jetzt eine kurze Pause und kommen gleich zurück, denn es gibt natürlich noch 3 weitere Teams in der Division und dann erstmal den Blick zu den New York Jets, die auch eine interessante Saison hatte und deswegen gibt es euch mehr hier bei uns von Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ja, damit kommen wir jetzt zum dritten in der AFC East, den New York Jets, die am Ende die Saison mit 7-9 abgeschlossen haben. Und das war irgendwie noch nichts Halbes, nichts Ganzes, Florian. Schwacher Start, 1-7, dann ein gutes Ende mit 6-2. Also irgendwie wieder so ein halbwegs verlorenes Jahr für die Jets, würde ich jetzt sagen. Was ist so dein Eindruck von den Jets in der letzten Saison gewesen?
Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Man hat die Saison katastrophal schlecht begonnen. War dann quasi nach der Hälfte der Saison schon komplett aus dem Rennen, was irgendwas Richtung positiver Rekord angehen könnte. Und dann hat Adam Gase sich gedacht, dass er doch besser mal in der zweiten Saisonhälfte versucht, seinen Job zu retten. Hat dann noch eine ganz gute zweite Hälfte gespielt. Und am Ende steht man mit einem 7-9 Rekord, hat den 11. Pick im Draft. Ist auch irgendwie, weiß nicht, relativ spät. Da hätte man irgendwie, wenn man sich ein bisschen in Anführungszeichen cleverer angestellt hätte, locker noch einen Top-10-Pick absahen können. Aber ja, so hat man jetzt irgendwie wieder eine gebrauchte Saison. Ich bin der Meinung, dass das größte Problem der New York Jets auf der Trainerbank sitzt. Ich persönlich halte gar nichts von Adam Gase. Sam Darnold irgendwie auch größtenteils ein verlorenes Jahr. Da gab es dieses ominöse Spiel gegen die Patriots, wo er gesagt hat, dass er Geister sieht. Ja, es klappt einfach offensiv überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Ich schaue gerade nochmal auf, wenn man sich Statistik Offensive EPA per Play anschaut, liegen die Jets auf einem abgeschlagenen 32. Rang. Die Defense ist average, bisschen darüber vielleicht. Also da sieht man relativ deutlich, wo es bei den Jets dann ganz genau kränkelt, und das ist ganz klar in der Offensive.
Ja, genau. Da gab es auch ein bisschen Streit noch vor der Saison, wo sich Adam Gase und der General Manager ein bisschen angelegt haben, weil da unterschiedliche Auffassungen gibt, wie man den Kader strukturiert. Am Ende hat dann den Machtkampf Gase gewonnen. Das stellt natürlich seine Position, aber du hast angesagt, es war natürlich jetzt keine starke Saison von ihm. Also ich bin auch jetzt nicht so der Fan. Denkst du aber, dass er jetzt im nächsten Jahr dann noch mehr unter Druck stehen wird, dass er eine gewisse Siegzahl erreichen muss, um seinen Job zu retten? Oder denkst du, dass er noch relativ sicher im Sattel sitzt bei den New York Jets?
Also wenn es mein Team wäre, hätte ich ihn nach dieser Saison schon wieder rausgeschmissen. Insofern, für mich sitzt er absolut auf dem Hot Seat. Auch besonders, wenn man sich jetzt mal so, wir haben eben schon über die Dolphins gesprochen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie Spieler oder Ex-Spieler von Adam Gase teilweise aufblühen, jetzt wo Adam Gase weg ist oder wo sie von den Dolphins weg sind. Sei es in Devontae Parker, in Kenyon Drake, in Ryan Tannehill, in Laremy Tunsil. Also wirklich Spieler, die bei den Dolphins null funktioniert haben, sobald sie von Adam Gase weg sind, läuft es auf einmal deutlich besser, und ich finde, das ist schon irgendwie ein bedenkliches Zeichen. Und ja, insofern sitzt er für mich absolut auf dem Hot Seat.
Das denke ich auch. Da wird es mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu machen sein. Ich denke auch an den Greg Williams, du hast angesprochen, Defense Average. Der hatte, glaube ich, gute Arbeit geleistet, und vielleicht schielt er dann darauf, dass er dann diesmal die Möglichkeit bekommt, dann auch langfristig mal ein Headcoach zu werden, wobei man natürlich überlegen muss, ob das dann auch Sinn macht. Aber er macht auf jeden Fall gute Arbeit. Lass uns aber auf jeden Fall auch über Sam Darnold sprechen. Du hast angesprochen, seine Entwicklung unter Gase war jetzt nicht besonderlich gut. Seine Zahlen ein bisschen besser, aber der Necker hat sich auch so ein bisschen mehr einfach erwartet. Ist er dann auch gehemmt durch Gase, oder wie siehst du das?
Ja, eins der großen Probleme, was die Jets halt dieses Jahr hatten, war, dass man in der letzten Free Agency viel Geld in Le'Veon Bell investiert hat und dann dementsprechend auch konsequent Le'Veon Bell Carries auf First und Second Down gegeben hat. Das Ganze führt zu Third and Long. Das mag kein Quarterback gerne. Ja, man hat das einfach komplett falsch angegangen in meinen Augen. Man hat das Darnold nicht leichter gemacht, indem man einen Running Back holt, statt irgendwie sich versucht, noch auf Receiver zu verstärken, wo ich bei den Jets auch so die wirklich klare Nummer 1 vermisse. Ja, nicht so wenig Talent in der Offensive, schlechtes Scheme. Wie soll es denn damit sich vernünftig entwickeln?
Tja, das ist die große Frage, die ich versucht habe, die wir natürlich versuchen, auf den Weg zu gehen. Wir haben, denke ich, mal schon auf jeden Fall ja entsprechend drüber ein bisschen diskutiert, dass man dort natürlich ja irgendwie was ändern muss. Wenn wir uns jetzt mal angucken, man hat einen Cap-Space von 49,62 Millionen, 30 Free Agents in diesem Sommer, also da wirklich da auch nochmal die Möglichkeit, sich von einigen Spielern dann auch zu trennen, die man nicht haben möchte. Was sind so Namen, Moritz, Florian, die dir ins Auge stechen, wo du sagst, okay, hey, da müssen die Jets schon irgendwie gucken, dass die vielleicht den einen oder anderen halten sollten?
Der Mit der interessanteste ist wohl in meinen Augen Robbie Anderson. Da hängt es aber so ein bisschen davon ab, wie viel der haben möchte an Geld. Also er ist für mich ein guter Deep Threat und Nummer 2 Receiver. Mit Jamison Crowder hat man noch einen guten Slot-Receiver aktuell im Roster. Es fehlt also nur noch die Nummer 1. Und ich denke, es wäre ein Rückschritt, wenn man Robbie Anderson gehen lässt. Wer dann noch auffällt, Brian Poole hat, glaube ich, auch gar keine so schlechte Saison gespielt. Neville Hewitt, Inside-Linebacker, hat mich auch, glaube ich, also habe ich auch irgendwie gut in Erinnerung. Und ansonsten ist es halt, ja, viele, viele undrafted Leute, Depth Guys, James Burgess fällt mir noch ins Auge. Also nach der Verletzung von CJ Mosley und Avery Williamson mussten die Jets ja komplett ihr Inside Linebacker Duo neu aufstellen. Da hat man dann mit Neville Hewitt und James Burgess gespielt, die das in meinen Augen gar nicht so schlecht gemacht haben. Da sollte man auf jeden Fall einen von halten, denke ich. Und ansonsten Ryan Khalil, Calvin Beecham. Ich weiß gar nicht, ob Khalil, ich glaube, der kam sogar aus dem Retirement nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, ob der noch weiterspielen möchte. Calvin Beecham, haben wir eben schon gesagt, die Jets könnten ganz guten Offensive Tackle gebrauchen. Also weiß ich nicht, ob man da unbedingt mit dem verlängern muss. Ja, soweit meine ungeordneten Gedanken zur Jets.
Ja, aber ich wäre definitiv dabei. Also ich denke, so viele Namen musst du auf jeden Fall nicht bezahlen. Auch Demaryius Thomas, der ja auch Free Agent wird. Ich denke, jetzt nicht so viel bewiesen, dass du ihn unbedingt in der kommenden Saison halten solltest. Auch in Bilal Powell bin ich auch skeptisch, ob es Sinn macht, ihn entsprechend dort zu behalten. Mal gucken, was sie mit dem Panther machen, mit Lachlan Edwards, der ja auch Free Agent wird. Aber ich denke, da wird man schon wahrscheinlich ihn halten. Der Bas denkt dann, dass der in Deutschland sehr beliebte Sam Ficken auch nicht unbedingt in der kommenden Saison dort Kicker bei den Jets sein wird. Dafür waren die Leistungen jetzt auch nicht so überragend, wenn man das so macht. Aber wenn wir mal gucken, 49,62 Millionen ist jetzt nicht super viel. Wenn man da mal schaut und Spiele, die man entlassen könnte, dann sehe ich einen Daryl Roberts, den du für keinen Dead Money mit 6 Millionen aber sparen kannst, ähnlich wie auch Brian Winters, der sogar noch mehr Cap Savings bringen könnte, ist auf jeden Fall eine Option, da zu sagen, okay, hey, wir holen uns noch ein bisschen Geld, um dann vielleicht ein bisschen mehr in der Free Agency auszugeben.
Ja, also die Jets haben ein paar Möglichkeiten, noch ein bisschen Cap-Space zu schaffen, sollte es hart auf hart kommen. Auch ein Trumaine Johnson fällt mir da zum Beispiel auf. Der hat noch einen längeren Vertrag, Entschuldigung. Aber ein Avery Williamson zum Beispiel, 2 Millionen Dead Cap, 8,5 Millionen Salary nächstes Jahr, 6,5 Millionen Ersparnis. Und man hat dieses Jahr gesehen, dass man auf Inside Linebacker zwei gute Jungs in der zweiten Reihe hat. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt in den Verhandlungen, haben die Jets schon noch ein kleines bisschen Spielraum, um vielleicht doch den einen oder anderen Big-Name-Free-Agent zu verpflichten.
Das denke ich auch, da werden wir mit Sicherheit einiges machen. Wenn wir uns mal zum Thema Need beschäftigen, du hast natürlich schon angesprochen, so das Thema O-Line und auch, finde ich, doch Wide Receiver One hast du auch schon erwähnt, das ist, glaube ich, etwas, wo sich die Jets auf jeden Fall darauf fokussieren sollten.
Absolut. In der Offense passt das ansonsten soweit. Also O-Line Receiver, große Schwachstellen. QB hat man mit Sam Darnold, auf Running Back hat man noch Le'Veon Bell. Tight End, es fällt mir der Name gerade nicht ein, aber da hatte man auch jemanden, der ganz unerwartet ziemlich gut gespielt hat. Ja, das passt soweit ganz gut und ich denke, da sollte man auf jeden Fall auch dann in der Free Agency und im Draft ansetzen, um die Offense weiter zu verstärken. Wir haben eben gesagt, die Defense war average, ein bisschen darüber vielleicht, aber die Offense war halt eine riesengroße Katastrophe und das ist für mich auf jeden Fall die Stellschraube, an der man ansetzen sollte.
Genau, da bin ich definitiv bei dir. Ich hole mir gerade mal eben den offiziellen Kader, um entsprechend natürlich zu sehen, welche die Tight Ends gewesen haben. Auch gerade fällt mir
Chris Herndon war, glaube ich, genau, dabei, aber der war, glaube ich, relativ lange verletzt.
Ryan Griffin und Daniel Brown.
Ryan Griffin war das, glaube ich, gewesen, ja, ich meine der auch ganz gut gespielt hatte.
Genau.
Ja, aber ist vielleicht nicht, also ist auf keinen Fall die Prio 1 auf Tight End.
Nee, ist auf gar keinen Fall. Also man könnte dann vielleicht eher dann über das Thema vielleicht Pass Rush nochmal lesen. Ich glaube auch Cornerback kann man zumindest mal in späteren Runden im Draft drüber nachdenken. Man hat hier insgesamt 8 Picks. Ja, was machst du im Draft? Behältst du deinen Nummer 11 Pick und versuchst dort möglichst was Gutes zu holen? Tradest du ein bisschen runter, um ein bisschen mehr Picks zu sammeln? Was ist so dein Eindruck, was man als Jets machen sollte?
Also ich an Jets Stelle würde tatsächlich, glaube ich, dazu tendieren, runter zu traden. Vielleicht findet man hinter sich noch ein Team. Danach kommen die Raiders, die Colts und eventuell auch die Buccaneers, wo man überall ja da ein bisschen damit rechnen muss oder kann, dass die vielleicht auch auf den QB schielen. Ist insofern kein schlechter Spot, um von da aus runter zu traden. Ja, und dann ganz klar, also vielleicht, wenn man vielleicht so, weiß nicht, 6, 7, 8 Spots runtergeht, vielleicht bekommt man noch einen Early Second Round Pick dazu oder einen späten Erstrunden Pick und kann dann sogar einen Offensive Tackle und einen Right Receiver nehmen. Ich würde wahrscheinlich mit dem Offensive Tackle anfangen, denn da ist die Top Prospect Decke ein bisschen dünner, als es bei Receiver der Fall ist. Ja, das wäre so meine Idee für den Jets Draft.
Das denke ich auch und hoffentlich sind sie besser als die Kollegen bei den Giants, die zwar sagen, sie sind interessiert, aber der liebe Dave Gettleman hat noch nie in seiner Karriere bei den Giants einmal rück und runter getradet in sieben Jahren. Insgesamt als GM hat das noch nie gemacht, deswegen hoffen wir mal, dass die Jets ein bisschen schlauer sind und ein bisschen mehr Draftkapital sammeln, einfach um dann natürlich die Chancen zu erhöhen, dann wirklich dann auch jemanden zu treffen und jemanden zu finden, der diese Franchise in den nächsten durchaus 5 bis 10 Jahren dann vielleicht auch prägen kann. Drücken wir natürlich da drauf, machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, dann kommen wir diese beiden Teams, die in den Playoffs gewesen sind, sowohl die Buffalo Bills auch die New England Patriots, und gibt's einiges noch zu besprechen, deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Anwurf, der Handball-Talk, dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt, auf meinsportpodcast.de.
Ja, und kommen wir jetzt zurück zu dem Team, das den besten Rekord letzte Saison hatte. Seit 1999 die Buffalo Bills mit 10-6 mal wieder in die Playoffs gekommen, nachdem sie im Jahr zuvor es nicht geschafft haben, aber das Jahr zuvor drinne gewesen sind. Und man muss natürlich sagen, aus Bills-Fansicht und aus Bills-Mafia-Sicht, so nennen sich ja die Fans selbst, Florian, war es eine sehr erfolgreiche Saison, die sie gerne nächstes Jahr wiedersehen möchten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Bills das gerne wiedersehen möchten. Ich kann mir aber ehrlich gesagt gar nicht so wirklich erklären, wie man überhaupt zu diesem Rekord gekommen ist. Hauptgrund wird wahrscheinlich die echt starke Defense sein, die man stellen konnte. Hier reden wir, denke ich, auf jeden Fall so Borderline Top 5, vielleicht Top 10 Unit. Darüber hinaus hat Sean McDermott in meinen Augen einen mega Job gemacht als Coach. Insbesondere was das Scheme angeht, was man in der Offense gelaufen ist. Man hat es Josh Allen sehr, sehr einfach gemacht. Man hat viele Spread-Formationen genutzt, schnelle Reads. Man hat dadurch den Running Backs leichte Boxen geschaffen, was ja bekanntermaßen auch einen großen Teil zur Rushing Production eines Teams beiträgt. Insofern an dieser Stelle auf jeden Fall Hut ab. Auch wenn man sich das Playoff-Spiel gegen die Texans, was man hatte, nochmal in Erinnerung ruft. Allein dieser erste Drive, wo gefühlt Josh Allen, glaube ich, nicht einen einzigen Pass geworfen hatte und man trotzdem über 75 Yards, über Trickplays und alles, was ich nicht alles, in Führung gehen konnte. Also vom Coaching her war das echt eine richtig, richtig starke Saison. Kann man nicht oft genug betonen, denn irgendwie fliegt der Sean McDermott mit seinem Staff doch ziemlich unter dem Radar, finde ich.
Finde ich auch, und deswegen vielleicht auch mal die Frage, ist es für dich eines der beste, vielleicht sogar der beste Coaching-Staff in der NFL aufgrund der Leistung, die sie jetzt Jahr für Jahr noch wirklich schaffen?
Der beste würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr weit vorne dabei. So beim Besten denke ich halt eher so an Kyle Shanahan, Andy Reid, so die Teams, die auch wirklich einen Super Bowl gewonnen haben oder da gespielt haben. Aber Sean McDermott ist da auf jeden Fall weit oben mit dabei, in meinen Augen.
Das denke ich definitiv auch und wirklich unglaublich, was aus diesem Team rausgeholt hat. Ich habe mir gerade mal geguckt, die Punkte, die sie kassiert haben. Nur in 3 Spielen haben sie mehr als 21 Punkte kassiert und insgesamt in 5 überhaupt nur 20 plus Punkte. Also das ist schon eine unglaubliche Zahl und zeigt auch wirklich einfach, dass diese Defense diese Mannschaft trägt. Denn wir müssen sagen, Flo, offensiv ist uns ein bisschen besser geworden als letztes Jahr, aber da liegt es natürlich hauptsächlich daran, dass man mit Devin Singletary und Frank Gore einen guten One-to-Punch auf Running Back hatte, ist so mein Eindruck.
Ja, die Bills-Fans berufen sich ja gerne darauf, dass Josh Allen so viele Game-Winning-Drives macht und so viele Fourth-Quarter-Comebacks schon in seiner Karriere geschafft hat und versuchen das gerne so als Indiz dafür darzustellen, dass der doch gar nicht so schlecht ist. Aber ich denke mir halt immer, ja gut, warum musste dein Team denn überhaupt im 4. Quarter noch ein Comeback hinlegen? Du hast eine mega starke Defense, warum hast du es nicht geschafft, das Spiel schon früher zu entscheiden? Warum immer erst auf den letzten Drücker? Und das ist halt auch so ein bisschen so der rote Faden, der sich durch die Josh Allen-Saison zieht. Es war einfach total inkonstant, Accuracy, ja, nicht so seine größte Stärke, möchte ich mal sagen. Natürlich ist er als Läufer weiterhin gefährlich und hat da auch viel Schaden anrichten können, aber das kann halt nicht das Ziel deiner Offense sein. Dass du über QB-Scrambles irgendwie im 4. Quarter dann doch noch so gerade das Comeback schaffst. Und ja, also schwierige Situation für die Bills in meinen Augen.
Josh Allen, Complete Percentage letztes Jahr 58,79%, 3089 Yards, 20 Touchdowns, 9 Interception. Das ist eine Statistik in diesem Jahr gewesen. Ja, muss er jetzt gefordert sein im dritten Jahr, beziehungsweise müssen die Bildchen noch irgendwie noch unterstützen, noch irgendwie noch was dazu holen, um ihn dann ja in den nächsten Schritt zu machen? Oder was muss man jetzt tun, damit er jetzt nochmal den nächsten Schritt macht und noch besser wird als Passer?
Böse Zungen würden behaupten, man sollte einfach einen neuen QB draften. ja, also ich bin echt kein Fan von Josh Allen. Ich finde nicht, dass er ein guter QB ist. Vielleicht kann man am besten auf Receiver noch irgendwie was machen, noch irgendwie jemanden mit einem großen Catch-Radius dazu holen. Ein typischer Ex-Receiver ist wahrscheinlich so, ja, das, womit man Josh Allen noch am meisten helfen könnte. Die O-Line sah ganz gut aus. Mit Cole Beasley im Slot hat man da auch eine ganz gute Waffe. Running Back Devin Singletary sollte in der nächsten Saison noch mehr Carries sehen. Da Frank Gore ja vermutlich nicht zurückkommen wird. Ja, also größte Baustelle ist für mich wirklich da noch einen echten Nummer 1 Receiver Josh Allen an die Hand zu geben und hoffen, dass das irgendwie fruchtet.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, wir haben natürlich einen starken Draft-Class, das ist natürlich sehr, sehr gut. Da kann man auf jeden Fall profitieren von dieser starken Klasse, die es gibt mit 9 Picks. Kann man auf jeden Fall in einer oder anderen natürlich darauf verwenden. Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Vielleicht kann man, wenn man einen neuen Quarterback nimmt, Josh Allen zu so einer Art Gadget-Player, wie es Tyson Hill bei den Saints ist, entwickeln. Keine Ahnung, aber wäre natürlich vielleicht da mal eine Überlegung wert. Aber ja, ich denke, da wird mit Sicherheit jetzt genau drauf geguckt werden, wie er sich entwickelt und hat ja noch jetzt in ein drittes Jahr dann natürlich und mal gucken, wie weit er sich dort dann einfach weiterentwickeln kann als Pure Passer. Wenn wir uns mal angucken, die Situation bei den Bills, wir müssen sagen, wir sind 10-6 letztes Jahr gegangen, habe aber einen Cap-Space von 82,3 Millionen knapp, also richtig, richtig viel Geld, was sie investieren können und da würde ich doch eigentlich sagen, als GM Brandon Beam, ach, hole ich mir einfach mal, keine Ahnung, den Amari Cooper für 18 Millionen im Jahr oder so, so als Beispiel jetzt. Moritz, Florian, wie würdest du damit umgehen? Mit dem viel Geld?
Ja, zunächst einmal sollten wir vielleicht drauf schauen, wen sie alles als an die Free Agency verlieren. Da sind nämlich auch einige Spieler dabei, von denen ich davon ausgehe, dass man sie halten will. Allen voran Jordan Phillips, mega Saison gespielt, Chuck Lawson, Lorenzo Alexander, Maurice Alexander, also in der Defense insbesondere in der Front Seven sind da schon einige Spieler, einige Leistungsträger, die in die Free Agency gehen und die, wo mit Sicherheit ein guter Anteil von diesen 80 Millionen hineinfließen wird. Dann hat man noch einen Quinton Spain, der eine überragende Saison, muss man fast schon sagen, gespielt hat, kaum Pressures zugelassen, Dem traue ich immer noch so ein bisschen hinterher. Der war nämlich vorher bei den Titans. Ja, also ich rechne damit, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, vielleicht so ein Drittel oder so davon, bestimmt in alte Free Agents fließen wird. Und dann kann man natürlich schauen, okay, was mache ich mit dem, was mir übrig bleibt? Hole ich mir vielleicht einen Amari Cooper, wenn er tatsächlich auf den Markt kommt? Ansonsten kommt er nicht allzu viel, was Nummer 1 Receiver-Potenzial hat in der Free Agency. Und ansonsten vielleicht in der Defense hier und da noch so ein paar, ja, Roleplayer vielleicht noch dazu holen. Also es können auf jeden Fall deutlich schlechter aussehen für die Bills. Das ist, steht außer Frage.
Das auf jeden Fall. Und wir hatten uns vorhin die Frage gestellt, in welches Team weniger als 3 Spieler mehr als 10 Millionen Dollar im nächsten Jahr verdienen. Wir haben die Antwort gefunden. Die Buffalo Bills mit einem einzigen, Mitch Morse, dieses Jahr mit dem Cap-Hit von 11,625 Millionen. Der einzige, der mehr als 10 Millionen verdient bei den Bills, spricht wirklich dafür, dass man wirklich einiges an Geld zur Verfügung hat. Und man sieht natürlich genau schon, dass man das möglichst gut findet. Denn Brandon Bean macht ja wirklich eine gute Arbeit, hat ein gutes Wort, der sich zusammenstellt. Natürlich gerade die Defense, die sehr, sehr, sehr stark ist. Wenn wir uns angucken, so Needs, Florian, du hast mal geschaut, Number One Wide Receiver auf jeden Fall. Ich habe auch mal aufgeschrieben, Pass Rush, denn auch da finde ich, da ist vielleicht so die einzig kleine Schwachstelle dieser eigentlich ansonsten starken Defense, wo man noch mehr machen kann.
Entschuldigung nochmal bitte, gerade ich musste mich gerade muten, weil ich gehustet habe.
Thema Pass Rush, finde ich so die einzige Schwachstelle, die es bei den Bills gibt. Muss man da was investieren?
Ja gut, man hat ja, wie wir gerade festgestellt haben, im Pass Rush den einen oder anderen Spieler, der jetzt Free Agent wird. Ich gehe davon aus, dass man auf jeden Fall Jordan Phillips und Chuck Lawson halten wird. Mit Ed Oliver hat man auch noch einen Defensive Tackle in der Hinterhand, der in der Rookie-Saison nicht so hundertprozentig überzeugen konnte, von dem man sich aber noch viel verspricht, denke ich, in Buffalo. Also wenn man irgendwie was nachlegen möchte, dann wahrscheinlich auf Edge Rusher. Vielleicht bemüht man sich um Jadeveon Clowney oder Yannick Ngakoue, Arik Armstead. Das sind so die Namen, wenn man wirklich nochmal versuchen möchte, einen Impact-Player auf Edge Rusher zu finden, die man sich genauer anschauen sollte.
Mhm. Geld dafür hätten sie auf jeden Fall, um mit den Jungs in Verhandlung zu treten, denn die werden mit Sicherheit auch einiges an Capspace auf jeden Fall verschlingen. Was in sonst noch Positionen, wo man sagen muss, okay, da muss man investieren, ist es hauptsächlich dann Offense mit Wide Receiver und dann noch andere Positionen dort?
Ganz klar, Wide Receiver, der größte Need in der Offense für mich, wenn man mit, vorausgesetzt, man macht jetzt mit Josh Allen erstmal noch ein bisschen weiter. Man braucht auf Running Back noch ein bisschen Tiefe hinter Devin Singletary, weil, wie angesprochen, Frank Gores Vertrag ausläuft und ich eher nicht damit rechnen, dass man ihn resignt. Aber auch da sollte man über den Draft die ein oder andere gute Option finden können. Defensiv, wie du angesprochen hast, Edge Rusher, vielleicht noch auf Inside Linebacker einen neuen Partner für Tremaine Edmonds, da Lorenzo Alexanders Vertrag ausläuft. Die Secondary hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube nicht, dass man da viel investieren muss, vielleicht auf Cornerback, wenn man unbedingt möchte, noch einen Partner zu Tre'Davious White, aber das ist dann doch schon relativ weit unten auf der Needliste in meinen Augen.
Ja, das denke ich auch, damit mit Sicherheit die Prio haben, die Offense weiter zu verstärken, damit man dann auch mal mehr Punkte erzielt, dann damit die Offense besser wird, um dann einfach dann natürlich dann noch den nächsten Schritt zu machen und dann den, ja, Team zu gefährlich zu werden, was die Division in den letzten 15, 20 Jahren wirklich dominiert hat, wie sie eigentlich gewollt haben. Also schon wirklich eine sehr, sehr starke Zeit, die Patriots dort hinter sich haben, aber auch nach der letzten Saison, wo es jetzt nicht alles super lief und man relativ früh in den Playoffs ausgeht, gibt es dort auch einiges zu tun. Deswegen besprechen wir uns jetzt gleich hiermit bei Interception im Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special.
Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Ja, und kommen wir jetzt zum letzten Team der AFC East, dem Division-Sieger. Wie soll das auch sonst anders sein? Das letzte Mal, dass sie nicht die Division gewonnen haben, ist schon eine ganze Weile her und war nicht in dem letzten Jahrzehnt aus dem abgelaufenen. Also spricht wirklich dafür, dass die Patriots wirklich die AFC East dominiert haben, wie sie es gewollt haben. Trotzdem müssen wir sagen, Florian, die Saison war so ein bisschen begleitet über Unkerrufe, dass es nicht so gut lief, Tom Brady nicht so überragend gewesen. Und man hat viel gesprochen über die underperforming Offense der Patriots.
Ja, und das in meinen Augen auch absolut zu Recht. Diesen Rekord und diesen erneuten Divisionssieg hat man in meinen Augen ganz klar der Defense zu verdanken. Und natürlich der nicht allzu starken Konkurrenz auch so ein bisschen. Die Defense war lange, lange Zeit auf historischem Niveau unterwegs, was zum Beispiel auch die DVOA angeht. Wenn man sich Defense EPA per Play anschaut, hat man mit weitem Abstand die beste Defense der ganzen NFL. Aber die Offense ist halt einfach nur noch average. Brady wirkte einfach nicht mehr so entscheidungsfreudig, nicht mehr so akkurat, wie er es früher noch war. Natürlich muss man ihm zugutehalten, dass es dieses Jahr auch echt so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Shitshow auf Receiver war, aber es kommt dem doch schon relativ nahe, fand ich. Außer Edelman war da gar nichts los. Dann hat man noch diesen fragwürdigen Trade für Mohamed Sanu gemacht, wo man, glaube ich, einen Second-Round-Pick sogar bezahlt hat. Totaler Flop gewesen. Hat einfach nicht überzeugt in der Offense.
Nee, hat definitiv nicht überzeugt und du hast recht, das war ein Second-Round-Pick, den man abgegeben hat für Mohamed Sanu. Lass uns vielleicht ein bisschen über das Thema Tom Brady sprechen. Das ist ja ein viel diskutiertes in dieser Offseason. Jeder weiß, wo Tom Brady hingeht und keiner weiß es wirklich, was wahrscheinlich Tom Brady auch nicht machen wird. Aber kannst du dir vorstellen, dass er zu Bedingungen macht, okay, hey, wenn ich bei euch bleibe, möchte ich einfach, dass ihr, keine Ahnung, so viel einfach in Receiver investiert, damit ich dieses Team nicht mal alleine tragen muss, weil ich denke, man hat es gesehen, aufgrund seines Alters kann es einfach nicht mehr so wie in den, vielleicht vor 4, 5 Jahren noch.
Ich weiß nicht, ob er wirklich, also ich finde es schwierig zu verlangen, ich will, dass ihr Summe X oder Pick so und so für den und den Spieler oder die und die Position investiert, weil zu dem Zeitpunkt, an dem er seinen Vertrag möglicherweise verlängert oder verlängern will, weiß man halt noch gar nicht genau, was passiert. Man weiß nicht, wie sich die anderen Spieler entscheiden, wie der Draft fällt. Ich rechne aber doch eher damit, dass Brady bei den Patriots bleibt. Fällt mir schwierig, mir vorzustellen, dass er tatsächlich sein Team verlassen könnte.
Ja, das glaube ich nämlich auch, denn klar, man hört jetzt, dass einige Teams was vorbereiten wollen, aber ich denke natürlich, wenn Tom Brady wechseln würde, dann würde es ja nur für ihn Sinn machen, wenn er zum Team geht, wo er auf jeden Fall um den Titel mitspielen kann, denn wird mit Sicherheit nicht zum Team gehen, wo es darum geht, es neu aufzubauen oder irgendwie Tickets zu verkaufen, wie es bei den Las Vegas Raiders in dem Fall der Fall wäre, auch wenn sie bereit sind, ihm 60 Millionen garantiert über 2 Jahre zu geben. Ich denke, über den Punkt ist Tom Brady hinweg, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt nur aufs Geld gehen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Das wird natürlich auch spannend zu sehen sein, denn es gibt natürlich auch einiges damit zu beschäftigen, denn auch das Running Back Trio, was man ja hat, mit einem Rex Burkhead, mit einem James White, aber auch mit einem Sonny Michel hat auch nicht so stark performt. Lag das daran, dass die Offense nicht so gut gewesen ist, Florian, oder war es einfach von den dreien einfach ein schlechtes Jahr?
Na, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein schlechtes Jahr war. Die Offense-Line war schwächer, als man es von den Patriots gewöhnt ist. Damit hat es auch jeder Running Back schwerer. Und da ist jetzt keiner dabei, der irgendwie massig selber Yards nach Contact oder so kreieren kann. Die Offense hat einfach als Ganzes gekränkelt und darunter haben eben auch die Running Backs gelitten, in meinen Augen.
Und deswegen geht es natürlich darum, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, okay, was kann man denn jetzt machen, wenn wir mal gucken. Man hat 19 Free Agents in diesem Sommer, eine Capspace von 41,66 Millionen und neben Tom Brady auch einige weitere wichtige Free Agents, wie einen Devin McCourty, einen Kyle Venoy, aber auch einen Danny Shelton, einen Jamie McCollins, einen Joe Tooney. Also man muss dann wirklich jetzt jonglieren als Bill Belichick, um dort ja möglichst viele Spieler und auch für einen relativ guten Preis noch irgendwie zu halten, dann das könnte schwierig werden.
Ja, also wir werden auf jeden Fall sehen, dass nicht alle der Top-Spieler in New England bleiben. Wenn Brady bleibt und wir irgendwo was im Rahmen von 30 Millionen ansetzen, bleiben noch 11 Millionen übrig, streichen Mohamed Sanu weg, dann bist du wieder bei ja so 17, 18. In der Defense wird man da mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler trotzdem gehen lassen müssen, aber die war so dominant nächstes Jahr und Belichick ist einfach so unglaublich stark in seinem Scheme und in seinem Playcalling, dass ich mir um die Defense eigentlich weniger Gedanken mache. Philipp Dorsett war auch irgendwie noch ein Roleplayer, den sehe ich auch nicht unbedingt zurückkommen. Joe Tooney, die Patriots bezahlen nicht allzu gerne O-Linemen, sehe ich auch nicht unbedingt zurückkommen. Ja, es klingt nach vielen Spielern, aber es sind wenige dabei, wo ich sage, okay, die musst du unbedingt behalten. Ansonsten kannst du die nächste Saison direkt knicken. Ja, bin gespannt.
Ich bin auch gespannt und ja, du hast ja auch mit Sicherheit in der O-Line das eine oder andere Geld schon investiert, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das natürlich so dann nicht macht, wie man es dann überlegt hat, also dass man dann vielleicht auch noch eher ein oder andere wirklich auch gehen lässt, deswegen bin ich da sehr gespannt. Ich kann mir gut das vorstellen, dass Matthew Slater, wenn er noch ein Jahr machen möchte, dann auch auf jeden Fall bleibt. Zur Note werden dann überlegt, um den Nate Ebner dann auch zu behalten, der auch ein relativ Special Teams lastiger Spieler ist, der eigentlich in der Defense kaum Snaps sieht als Free Safety, und ich denke mir auch, dass Devin McCourty, wenn er noch ein bisschen doch spielen möchte, dann auch auf jeden Fall dran wird und auch andere Spieler wie Jamie Collins durchaus auch wissen, okay, bei den Patriots spiele ich auf jeden Fall und verdiene dann ja nicht so viel Geld, aber hat er schon gesehen, dass bei anderen Teams bei ihnen auch nicht so funktioniert, deswegen gucken wir mal genau noch, wie sie es dann machen werden, denn es muss natürlich auch sagen, es muss auch einiges investiert werden, denn wir haben es angesprochen, die Offense ist ein Thema, die Wide-Receiver-Position und auch Tight-End, der Abgang von Rob Gronkowski, da hieß nicht so viel Qualität jetzt außerhalb mal von Julian Edelman und vielleicht dann noch mit Abstrichen den Nikhil Harry, den ich jetzt mal aufgrund der Verletzung dann so ein bisschen rausnehmen möchte, denn das hatte man ihm doch schon angemerkt, dass ihm einfach ja die Off-Season gefehlt hat mit dem Tom Brady.
Ja, das denke ich auch. Harry zu beurteilen ist schwierig. Ich finde, er hatte echt ein paar ganz gute Spiele dabei. Aber das war halt auch so. Brady ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, die beste Connection zu Rookies zu haben. Ja. Und ich erinnere mich doch an ein Gespräch mit einem Patriots-Fan. Nach einem der Spiele hat Harry relativ früh einen Drop gehabt und hat danach als Konsequenz das ganze Spiel an kein einziges Target mehr gesehen. Es ist nicht einfach, ein Rookie-Receiver bei den Patriots zu sein. Aber wie du sagst, insbesondere auf Tight End, ja, das war gar nichts, was wir letzte Saison auf der Position gesehen haben. Und da sollte man sich vielleicht überlegen, dass man da irgendwie noch einen Free Agent oder halt im Draft investiert. Gibt ja mit Austin Hooper, Hunter Henry, Jimmy Graham so ein paar Receiving Tight Ends, die Tom Brady ganz gut zu Gesicht stehen würden.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, muss ich zugeben, wie Jacob Johnson zurückkommen wird nach seiner Verletzung, nachdem er ja eingesprungen war für James Devlin, hat er gute Spiele durchaus zeigen können. Mal gespannt, wie Bill Belichick das mit ihm dann vorhat, mit den beiden Fullbacks. Ich kann mir nur das vorstellen, dass dann er erst mit Practice Squad wieder sehen wird und dann mal gucken, wie sich dann der Deutsche natürlich dann auch weiter entschlagen wird bei den New England Patriots, gerade natürlich auch Stuttgart, wo die Scorpions ist auch noch ein Tight End, hat dort damals als Tight End gespielt, ist aber jetzt nicht unbedingt der stärkste Receiver dort, deswegen schauen wir mal, wie es halt für ihn weitergehen wird. Wenn man gucken auf den Draft, 9 Picks hat man insgesamt. Was wäre so deine Idee, Florian, was muss man dann machen? Man hat ja keinen zweiten Pick, sondern First und Third Round. Was sind so die Überlegungen, die man als Patriots haben oder als so die Bill Belichick haben sollte?
Ja, die Patriots müssten sich halt überlegen, ob sie in Runde 1 einen möglichen Brady-Nachfolger draften. Gut, wenn er weggeht, dann muss man natürlich auf QB irgendwas machen. Und selbst wenn er bleibt, muss man sich wieder überlegen, gehe ich das Risiko ein, dass ich in einem oder in zwei Jahren komplett ohne QB dastehe oder drafte ich mir jetzt schon wieder, wie man es auch in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht hat, mit Jacoby Brissett oder mit Jimmy Garoppolo, einen guten, einen möglichen Nachfolger. Wenn man sich dagegen entscheidet, vielleicht ein O-Lineman, ein Tight End, wenn man in der Free Agency nichts macht, vielleicht sogar noch ein Receiver. Patriots sind für mich unheimlich schwierig einzuschätzen, muss ich an dieser Stelle zugeben.
Ja, weil sie halt genau in den letzten Jahren bewiesen haben, dass sie gerne dann auch mal überraschen und wo du dann nicht so genau weißt, okay, was haben sie eigentlich vor? Erinnere dort an den überraschenden Pick von Sony Michel, womit eigentlich so gar keiner gerechnet hatte, denn eigentlich war man dort relativ gut aufgestellt, aber trotzdem hat uns dazu entschieden und wir kennen Belichick, wird wahrscheinlich so ein bisschen danach gehen, so ein bisschen Best Player Available zu gehen und ja, das bin ich immer sehr, sehr gespannt auf, wie er das Ganze dort angehen wird, wie auch die Free Agency angehen wird und dann ja, ob dann Tom Brady dann entsprechend dann natürlich bleiben wird. Das sieht so sehr danach aus, aber man möchte natürlich die Unterschrift erst und den Vertrag sehen, damit dann auch dann ganz prozentig, 100% sicher sein kann. Florian hat so ein bisschen seine Einschätzung vielleicht ein bisschen an die Glaskugel geschaut. Wie denkst du, wird es im nächsten Jahr in dieser Division ausgehen? Gibt es dort mehr Winning-Teams, ein bisschen weniger Probleme und beziehungsweise wird es vielleicht dort die Division gewinnen können? Wenn es die Patriots, die du schlagen musst in der Division?
Ich würde sogar fast behaupten, es gibt eher weniger Winning-Teams, weil ich noch nicht so ganz davon überzeugt bin, dass die Bills das wiederholen können, was die da dieses Jahr gemacht haben. Die Jets sehe ich ebenso wie die Bills irgendwo so im Bereich ja 7-9, 8-8, vielleicht 9-7 mit ein bisschen Glück. Also Jets ungefähr so wie dieses Jahr, Bills schlechter, Dolphins gut, kann eigentlich fast nur besser werden. Patriots puh, schwierig. Tendenziell glaube ich auch eher ein bisschen schwächer. Aber ich glaube, also wenn sie Brady behalten, denke ich, dass sie noch einen Divisionssieg irgendwie knapp rausholen können. Vielleicht mit einer 10-6-Saison oder so. Wenn nicht, dann sind die für mich eine absolute Wildcard. Und dann ist gefühlt zwischen, weiß nicht, 12-4 und 4-12 alles drin.
Ja. Da bin ich mir wirklich sehr gespannt auf diese kommende Saison bei in der AFC East. Ja, es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu sehen sein. Wir haben ja einige Teams hier ein bisschen jetzt da, versuchen jetzt ein bisschen mit ihren jungen Quarterbacks, die Bills, die Jets, ein bisschen vorwärts zu kommen. Mal gucken, inwieweit ja dort noch Entwicklung zu sehen sein wird, offensiv. Aber natürlich, wir haben es schon drüber gesprochen, es wird keine einfache Saison für die Jets und aber auch wohl für die Bills werden und auch die Dolphins. Müssen wir eigentlich drüber reden, die sind noch mitten im Umbruch und werden die Patriots auf jeden Fall nicht gefährlich werden können. Deswegen war es jetzt soweit zur AFC East. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension erlassen. Natürlich am liebsten 5 Sterne bei iTunes, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Uns auch gerne schreiben. Bei Facebook und bei Twitter habt ihr die Möglichkeit dazu unter dem Handle InterceptionFT. Findet ihr uns dort jeweils, könnt ihr auch immer Fragen stellen zu den Ausgaben. Euch leider keine mit dabei gewesen, aber trotzdem natürlich jetzt in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit den North Division, also AFC und NFC North. Deswegen könnt ihr gerne schon mal vorne Fragen vorbereiten, die Free Agency Draft, aber auch natürlich das Team allgemein angehen. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.